Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen zu dem Gottesdienst. Gottesdienst am letzten Sonntag von dem Jahr. Wir stehen noch ganz unter dem Eindruck von der Weihnachtsfeiertag und schauen aber auch schon ein bisschen vorher aufs neue Jahr. Die Zeit zwischen Weihnacht und 3 Königstag ist ja eine besondere Zeit. Man nennt diese Nacht auch Traunacht. Wir sind in dieser Zeit eingeladen, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, Rückschau zu halten und uns aufs neue Jahr vorzubereiten. Es gibt den Glauben, oder manche sagen dem auch Aberglauben, dass Träume in dieser Nacht eine besondere Bedeutung haben. Ich will mir da im Einzelfall kein Urteil erlauben, weil ich einerseits nicht zu diesen Menschen gehöre, die besonders intensiv träumen. Und wenn ich träume, kann ich mich meistens am Morgen nicht mehr daran erinnern. Aber mich dünkt, die Jahreslosung vom kommenden Jahr passt eigentlich ganz gut dazu. Prüft alles und behaltet das Gute. Und so fangen wir den Gottesdienst an, im Namen von Gott, dem Vater, seinem Sohn und unserem Bruder Jesus Christus und der Kraft vom Heiligen Geist. Amen. Wir lassen mit dem ersten Lied noch mal ein bisschen die Weihnachtstage nachklingen. Hört die Engel Chöre singen. Wir singen alle 3 Strophen. Ich lade ein, um mit mir zu beten. Lebendiger Gott, du Sonne von der Gerechtigkeit, du hast mit der Geburt von deinem Sohn als hilfloses Menschenkind neues Leben, Heil und Licht in die Welt gebracht. Manche von uns können sie in diesen Tagen und Nächten zwischen den Jahren ein bisschen ruhiger nehmen und zurückschauen auf das Vergangene. Das ist nicht immer nur angenehm. Wie geht es mir in dem Leben, wo ich mich drin eingerichtet habe? Setze ich die richtigen Prioritäten? Entspricht meine Beschäftigung, meine Erwerbsarbeit oder meine Ausbildung meinen Fähigkeiten und dem, was mir Freude macht? Wie gehe ich um mit den Zumutungen vom Leben? Wie finde ich in verzwickten Situationen heraus, was genau das Gute und das Richtige ist? Durch deinen Sohn, der ganz Mensch und unser Bruder geworden ist, bist du immer ganz näher und sind wir nie mehr allein. Das Licht von deinem Sohn scheint auch an den erbärmlichsten Ort und in der dunkelsten Dunkelheit. Dafür lobet und preisen wir dich mit unseren Worten, Gedanken und Liedern. Amen. Wir singen das nächste Lied, Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten. Es ist absichtlich zweisprachig gedruckt im französischen Original und in der deutschen Übersetzung. Es darf jede und jeder dort singen, wo sie gelust hat. Wir singen es dreimal durch. Ich lese aus einem Text von der Susanne Ruschmann. Wendezeit. In der Wende zwischen Schmerz und Trost, zwischen Trauer und Freude, zwischen Ende und Neubeginn, zwischen Tag und Nacht, Gottes Begegnung. Die Stimme des Anfangs hören, umkehren, von der Suche nach dem Toten zur Begegnung mit dem Leben. Ich lese ihn gerade nochmal, weil er so dicht ist, der Text. Wendezeit. In der Wende zwischen Schmerz und Trost, zwischen Trauer und Freude, zwischen Ende und Neubeginn, zwischen Nacht und Tag, Gottes Begegnung. Die Stimme des Anfangs hören, umkehren, von der Suche nach dem Toten zur Begegnung mit dem Leben. Wir singen jetzt nächstes Lied, Ich stehe an deiner Krippe, Strophe 1 bis 4. Ich komme zu der Lesung zum heutigen Gottesdienst. Sie steht im 1. Thessalonicherbrief, Kapitel 5, Vers 12 bis 22. Ich lese nach der Übersetzung von der Basisbibel. Der Abschnitt ist überschrieben mit «Abschließende Anweisungen für das Leben in der Gemeinde». Wir haben aber eine Bitte an euch, Brüder und Schwestern, erkennt diejenigen unter euch an, die sich für die Gemeinde abmühen. Sie sorgen im Auftrag des Herrn für euch und zeigen euch den rechten Weg. Begegnet ihnen wegen ihres Einsatzes mit größter Achtung und voller Liebe. Lebt in Frieden miteinander. Brüder und Schwestern, wir bitten euch, weist diejenigen zurecht, die kein geregeltes Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, kümmert euch um die Schwachen und habt Geduld mit allen. achtet darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr stets, einander und allen anderen nur Gutes zu tun. Freut euch immerzu, betet unablässig. Dankt Gott für alles, denn das ist Gottes Wille und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Missachtet die prophetische Rede nicht. Prüft aber alles und behaltet das Gute. Haltet euch vom Bösen fern, wie auch immer es aussieht. Wir singen jetzt noch vor der Predigt ein Lied, wo, wenn ich mich nicht täusche, extra zu dieser Jahreslosung geschrieben worden ist. Es ist unser neues Fokuslied, das heisst, wir haben dann noch ein bisschen Zeit, um das ein bisschen üben und ein bisschen in die Ohren bekommen in den nächsten paar Wochen.
Thank you. glaube, so steht es tatsächlich in der Vorlage zu diesem Lied. Das habe ich gesehen, habe ich nicht richtig hergeschrieben. Das hat der Clemens Bittlinger und der David Plüss haben das extra für die Jahreslosung so verfasst. Du hast mir schalten, Christoph, ich habe vergessen, das Ding mitzunehmen. Heute ist vermutlich für viele von uns der letzte Gottesdienst im alten Jahr. Darum lohnt es sich, auch auf das alte Jahr zurückzuschauen und sich zu fragen, was daran ist gut gewesen und was nicht. Prüft alles und das Gute behaltet. In 3 Tagen fangen wir ein neues Jahr an. Aber es wird nicht alles neu. Bei den meisten von uns wird sich im Wesentlichen nur die Jahrzahl von 24 auf 25 verändern. Gibt es sonst etwas, das neu wird? Und lohnt es sich wirklich, all das, was wir im 24 hatten, jetzt 25 übernehmen. Prüft alles und behaltet das Gute. Das neue Jahr bringt etliche Herausforderungen mit sich. So auf globaler Ebene wünschen wir uns, dass in einigen Kriegsgebieten Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Die Flüchtlingskrisen werden im neuen Jahr nicht kleiner oder einfacher. Die grösste Weltwirtschaft überkommt den neuen Präsident, der unberechenbar ist. Die Erderwärmung werden wir nicht stoppen können. Und Klimaziel sind schöne Worte, aber vermutlich nicht viel mehr. Wie positioniert sich die Schweiz innerhalb von Europa? Und was sie uns die Schwächsten im Land wert? Grosse Fragen im Inland, global. Und vielleicht haben wir auch im persönlichen Umfeld so solche Fragen, die auf uns zukommen. Haben wir Hoffnung, dass im neuen Jahr etwas Gutes auf uns zukommt? Prüft alles und behaltet das Gute. Und dann ist eins zu weit. Dann ist es gut so. So isoliert betrachtet ist die Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute, finde ich ziemlich banal. Längst haben wir doch gelernt, mit unserem Verstand zu arbeiten und nicht zu brauchen und alles zu prüfen. Und warum sollten wir dann etwas anderes behalten als das Gute? Unsere ganze Konsumgesellschaft baut doch eigentlich darauf auf, prüft immer wieder, was Neues rauskommt und das, was gut ist, das postet mich doch. Der Staubsauger X25 Plus ist jetzt wirklich das Beste, was wir alle zusammen haben sollten. Prüft es und dann werdet ihr ihn unbedingt behalten. Was soll man mit so einer Jahreslosung anfangen? Ich glaube, das Besondere an dieser Jahreslosung scheint erst dann auf, wenn wir sie im Kontext betrachten, wo dann der Paulus sie der Gemeinde in Thessaloniki geschrieben hat. Der erste Thessalonicherbrief ist das älteste Dokument im Neuen Testament und der erste Brief, den Paulus ca. 50 nach Christus geschrieben hat. Kurz vorher hat er erst die Gemeinde auf seiner zweiten Missionsreise gegründet. Sie ist hauptsächlich aus Menschen, die nicht jüdischen Ursprung sind, bestanden, haben so ein bisschen sympathisiert mit dem Judentum, vor allem begeistert gewesen vom Monotheismus und jetzt sehr angesprochen durch die Botschaft vom Evangelium, wie sie nicht der Paulus verkündet hat. Ganz am Anfang vom ersten Thessalonicherbrief schreibt er quasi etwas zur Gemeinde. Und jetzt können wir den Text einblenden. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Der Paulus betont hier schon am Anfang, dass es nicht allein sein Werk ist, sondern das vom Heiligen Geist, dass die Menschen zu dieser Gemeinde gehören. Wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass es dann eigentlich noch gar keine Gemeindestruktur gesetzt hat. Der Paulus hat noch nie irgendwo Älteste eingesetzt, um eine Gemeinde zu leiten. Es hat in diesem Sinn keine Kirchenordnung, aber auch sonst gar keine Ordnung gegeben. Und die Menschen haben einfach frisch, fröhlich, aber auch wahrscheinlich in ziemlichem Durcheinander ihre Glauben und ihre Überzeugungen gelebt. Das wird dann gerade im letzten Abschnitt deutlich mit diesen verschiedenen Ermahnungen, die der Paulus der Gemeinde gibt. Sie sollen immer wieder fröhlich beten, ohne Unterlass. Jetzt habe ich es falsch gesehen. Sie sollen immer fröhlich sein und ohne Unterlass beten. Sie sollen in allen Dingen dankbar sein, die Schwachen tragen und geduldig sein. Das klingt noch nicht wahnsinnig nach Kirchenordnung, aber wird doch ein bisschen eine Linie geben. Der Paulus ist nicht der Meinung, dass die Gemeinde das nicht kann oder darum jetzt einen klaren Hinweis braucht. Ihr seid ungeduldig und darum sage ich euch jetzt, ihr müsst geduldig sein. Es geht viel mehr darum, dass der Paulus ein bisschen darstellt, wie er sich ein christliches Leben vorstellt. Ein Leben, das sich so lohnt, das Leben im Blick auf sich selber, aber auch im Blick auf die anderen, die mit einem in der Gemeinde sind. Und dann gibt es da ein paar Verse, die ein bisschen auffangen. Weil sie betreffen jetzt den Umgang mit dem Geist. Du kannst mir die einblenden, ja. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Reden verachtet nicht. Prüfet aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Da kommt dieser Vers drinnen vor. Aber die Verse müssen im gesamten Zusammenhang angeschaut werden und eben nicht einfach nur so isoliert. Und dazu gehört auch, dass wir die Situation der Gemeinde anschauen. Es scheint, dass es in dieser Gemeinde unterschiedliche charismatische Phänomene gegeben hat. Es hat Menschen gegeben, die Eingebungen von Gott hatten und solche, die mit dem überhaupt nichts anfangen konnten. Sicher auch die, die sich strikt an das von Paulus verkündete Wort wollten verlassen und immer gesagt haben, der Paulus hat doch schon gesagt. Wie soll die Gemeinde mit diesen unterschiedlichen Stimmen, die sie haben, umgehen? Was ist denn wirklich Gottes Wille? Was sollen sie tun? Und wie gesagt, in diese Situation kommt der Paulus mit diesen vier Ratschlägen in eine nicht ganz einfache Gemeindesituation. Den Geist löst nicht aus, prophetisches Reden verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet, meidet das Böse in jeder Gestalt. Wir können zu jedem von diesen Aussagen problemlos eine Predigt machen. Aber das will ich heute nicht tun. Aber ich habe so hauptsächlich einen Blick auf diesen Vers, prüft alles und behaltet das Gute, habe ich mir drei Aussagen dazu erlaubt. Die erste heisst, Gott nimmt uns ernst. Das Problem von der prophetischen Rede besteht darin, dass damit sehr oft das Verständnis verbunden ist, dass man ja jetzt nicht mehr denken muss. Gott hat geredet und genau das, was ich euch jetzt als Gottes Wort verkünde, das gibt es nicht zu hinterfragen. Wenn Gott geredet hat, so hat der Mensch geschwiegen. Könnte so eine Parole dahinter sein. Oder der wird gefragt, wie kannst du jetzt nur an Gottes Wort zweifeln? Nur, weil man sich getraut, selber auch noch ein bisschen zu überlegen. Aber unsere Jahreslosung sagt klar, Gott will, dass wir prüfen. Gott will, dass wir unseren Verstand einsetzen und fragen, ob etwas gut oder etwas böse ist. Gott hat uns tatsächlich den Verstand gegeben, wo wir gerade auch in geistlichen Dingen nicht sollen ausschalten. Prüfen alles, setzt Denkvermögen und vielleicht auch manchmal Denkwille voraus. Das ist, finde ich, alles andere als banal, wenn es darum geht, Gottes Wille zu erkennen. Merken wir, Gott droht uns zu jedem Einzelnen, du kannst meinen Wille entdecken. Er nimmt uns so ernst, wir sind nicht irgend auf einen Guru angewiesen, der uns sagt, es so und nur das ist Gottes Wille. Jedem von uns traut er zu, dass wir das prüfen können und schlussendlich das Gute daraus zu behalten. Gott offenbart sich uns durch unser menschliches Denken. Und als ich das für mich so aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, das ist doch schon fast Weihnachten. Gott wird Mensch. In unserem menschlichen Denken können wir Gott erleben. Darum, prüfen Sie. Es ist nicht alles gerade Gottes Willen, nur schon, weil wir gerade als erstes auf die Idee gekommen sind. Aber prüfen Sie. Gott nimmt uns ernst, nehmt euch auch ernst. Das Zweite. Gott traut uns ein Urteil zu. Wer alles prüft, der kommt zu einem Urteil, zu einem Ergebnis von diesem Prüfen. Er oder sie kann unterscheiden zwischen gut und böse. Mindestens, meistens. Das ist manchmal auch nicht ganz so einfach. Wir erinnern uns vielleicht an die Erzählung aus der Schöpfungsgeschichte, wo der Mensch von dieser Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat. Und seither wird erzählt, darum ist der Mensch in der Lage, die Unterscheidung zu machen, was ist gut und was ist böse. Das ist ganz anders als ein Tier, das nach Instinkt handelt. Der Mensch ist in der Lage zu überlegen, ist das, was hier geschieht, was ich mache oder was andere machen, gut oder böse. Und der Paulus sagt der Gemeinde, und dann behaltet das Gute und meidet das Böse. Und dieser Gedanke scheint mir eigentlich alles andere als banal zu sein. Gott traut uns zu, dass wir diese Unterscheidung richtig machen können. Wir erleben es zwar in der Alltagswelt, dass nicht alle die Entscheidungen gleich treffen, wie ich würde. Nicht für alle ist das Gleiche gut und das Gleiche böse. Aber wir haben die Fähigkeit und können uns nicht einfach auf irgendetwas rausreden. Schon John Wesley hat seinen Methodisten dann in den allgemeinen Regeln, wo sie ihn gefragt haben, wie sollen wir denn unser Christsein leben, hat er nicht gesagt, es gibt drei einfache Regeln. Tut die befolgen und dann lebt ihr als gute Methodisten. Erstens, meidet das Böse. Zweitens, tut das Gute. Und drittens, braucht Gnademittel oder lebt in der Gnade von Christus. Auch da sagt der John Wesley nicht, was ist gut und was ist böse, sondern er vertraut das einem Mensch an, der geleitet durch den Heiligen Geist durchaus kann unterscheiden, was ist gut und böse. Gott traut uns das Urteil zu. Und das Dritte, Gott lässt uns ein, das Gute zu tun. Es ist tatsächlich noch ein Unterschied. Ob man einfach weiss, was das Gute ist, oder ob man es dann noch tut. Und ich wäre der Letzte, der sagen könnte, weil ich weiss, was das Gute ist, tue ich auch das Gute. Aber immerhin bin ich da in einer guten Gesellschaft und mit dem Paulus, der im Römerbrief 7 sagt, es ist so zum Verzweifeln, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das Böse, was ich meiden will, das tue ich. Dann sagt er, wer wird mich erlösen von dem zwanghaften, nicht das Richtige tun? und formuliert dann seine ganze Theologie vom Geist nachher im 8. Kapitel. Der Geist von Gott, der uns hilft, Schritt für Schritt immer mehr nach Gottes Willen zu leben und das Gute zu tun. Gott ist nicht weltfern und denkt, ja, ja, weil die Menschen jetzt wissen, was das Gute ist, dann machen sie es einfach auch. Sondern er hat dem Heiligen Geist tatsächlich uns auch das geschenkt, dass wir Kraft bekommen, immer mehr das Gute tatsächlich auch zu tun. Auch hier in unserem Abschnitt aus dem Thessalonicherbrief schließt der Paulus auf den Geist, der uns die Kraft gibt, das zu tun. Im 23. Vers, also im 5. Kapitel, heißt es: Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, dann ich ein, dass wir beten miteinander. Treuer Vater im Himmel, du nimmst uns ernst. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Du suchst uns immer wieder auf und lässt uns ein, dir zu vertrauen. Danke, dass niemand bei dir abgeschrieben ist. Und du traust uns ein Urteil zu. Du hast uns befähigt, Gutes von Bösem zu unterscheiden. Und wir bitten dich, dass es uns immer mehr gelingt, das Gute vom Bösen zu unterscheiden und das Gute zu erkennen. Und dann auch das Gute zu tun. Du kennst schon in uns die Verzweiflung, dass wir nicht immer nur das Gute tun und das Böse meiden. Und darum bitten wir jetzt ganz besonders um deine Kraft, um deinen Geist, dass wir immer mehr das Gute tun können und das Böse zu meiden. Erhöre uns jetzt, wenn wir so beten, wie du uns gelernt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich lade euch ein, ein nächstes Lied zu singen, Lied Nummer 128, Christus, das Licht der Welt. Ich habe das Lied ausgesucht, als ganz bewusster Schritt in das neue Jahr hineinzutun, weil Christus mit uns den Weg geht.
Thank you.
Hinter liegen die Jahreslosungen auf, die grossen Plakate, die ihr auch eingeblendet gesehen habt. Wer gerne eine kleine Erklärung zu diesem Plakat möchte, im neuesten Mosaik habe ich den Text von der Anita Burkhalter, die das Bild gemalt hat, ist dort drinnen abgedruckt. Solltet ihr das Mosaik nicht mehr finden und doch die Erklärung haben, wendet euch an mich, dann kann ich das immer noch nachliefern. Dann die Anlässe in der kommenden Woche sind nicht allzu viel. Am Freitag haben wir Gebet. Am Samstag auf die 16:30 lade ich ganz herzlich ein zum ökumenischen Friedensgebet zum Jahresanfang. Wir treffen uns dann um 16:30 im Rathausdurchgang und werden dort gute, knappe 3/4 Stunde zusammen sein im Beten und Schweigen für den Frieden. Den nächsten Sonntag werden wir den Bundeserneuerungsgottesdienst feiern miteinander hier. Und dort ist im Zentrum von diesem Gottesdienst ist das Hingabegebet. Ihr würdet es auch im Gesangbuch finden. Das ist so der Teil, wo ich euch dann bitten werde, das mitzubeten. Und das ist doch ein relativ herausfordernder Text. Es lohnt sich, den sicher auch vorher noch mal anzuschauen. Und ich werde euch dann immer auch die Möglichkeit geben, gerade vielleicht, wenn es dort etwas gibt, und ihr sagt, nein, das kann ich jetzt und will ich jetzt nicht mitbeten, dass ihr das auch für euch rauslassen könnt. Die Vorbereitung ist in der Regel meistens gerade so wichtig wie dann das Gebet selber. Darum herzliche Einladung zu diesem Bundeserneuerungsgottesdienst, ganz ein spezieller Gottesdienst. Seit Bekanntgabe gibt es von euch noch etwas zum Bekanntgeben? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lade ich jetzt ein, dass wir das Segenslied singen, der Herr segne dich, wo wir in den letzten paar Mal schon immer gesungen haben. Und wenn es möglich ist, bitte ich zum Lied aufzustehen und dann zum anschließenden Segen gleich stehen zu bleiben. Segne dich, wohin du auch gehst, und ergehe dir jeden Schritt voran. Der Herr bewahre dich, dass du sicher gehst, und er schaue dich freundlich. Thank you. Gnade von unserem Herrn Jesus Christus, die Liebe von Gott, dem Vater, und die Kraft und die Gegenwart vom Heiligen Geist ist und bleibt mit dem jeden von uns. So sind wir Gesegnete im Namen vom dreieinigen Gott. Amen. Thank you.